Live after Lehramt.
Die Lehre, wenn wir das auf Lehrkräfte anwenden, dann muss man sich fragen, lohnt es sich, den Weg weiterzugehen, angesichts dessen, was das für mein Leben bedeuten wird. Was Lehrkräfte aber sehen ist, naja, lohnt es sich angesichts meines A13 und der Pension, die irgendwann am Ende winkt. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, denn sie vernachlässigt die Kosten der Aufrechterhaltung der Gesamtsituation.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich dich mitnehmen in die Gedankenwelt einer Lehrkraft, die tief in einer beruflichen Krise steckt, aber sich ihre Situation hartnäckig schönrechnet, um nicht ins Handeln kommen zu müssen. Vielleicht kommen dir einige dieser Gedanken bekannt vor, wenn ich die heute ausführe. Wir sind in unserer Beratung und auch insbesondere in unseren Erstgesprächen täglich damit konfrontiert. Und ja, darum habe ich so eine leise Vorahnung, die Personen, die hier im Podcast zuhören, könnten sich da auch in einigen Aspekten ertappt fühlen. Darf ich dich dafür kurz schocken? Im letzten Kalenderjahr haben wir etwa 1500 kostenfreie Erstgespräche geführt und mit etwa 450 Personen längerfristig zusammengearbeitet. Wie kommt diese Diskrepanz? Na klar, wenn man zum ersten Mal miteinander spricht, dann gibt es natürlich auch Personen, die feststellen, ach nee, das ist doch nicht das Richtige für mich, ich löse das Problem meiner beruflichen Unzufriedenheit irgendwie anders. Ist ja vollkommen legitim. Solchen Personen können wir dann in der Regel auch nicht helfen. Das wäre das falsche Angebot, was wir dann für diese Personen haben, ne? Die Situation ist aber im Grunde eher so, dass Personen ganz unbedingt mit uns arbeiten wollen, aber die Situation so verschleppt haben, dass sie an einem solchen Lebenstiefpunkt sind, dass sie einfach zu krank sind, um mit uns Ergebnisse zu erarbeiten. Und dass wir sie vorläufig ablehnen müssen und an andere Fachstellen verweisen. Und dieses vorläufig Ablehnen, da rede ich jetzt nicht über 2-3 Monate, sondern da sprechen wir oft über Zeiträume von 1-2 Jahren, bis diese Personen überhaupt wieder eine Basis haben, auf der sie positive Lebensausblicke für sich entwickeln können. Das heißt, Personen sitzen ihr Problem so dermaßen aus, bis sie massiv psychisch erkrankt sind, schon in Frühpension oder in dauerhafter Krankheit über Monate, teilweise über Zeiträume über ein Jahr, oder dass sie sich irgendwie noch in eine Beurlaubung gerettet haben, die sie aber gar nicht genießen können, weil sie in einer schweren Depression hängen. Also die Lage in unseren Erstgesprächen ist wirklich ziemlich desolat, wenn wir auf Lehrerdeutschland schauen. Und knapp unter ein Drittel der Personen, mit denen wir sprechen, bringen die notwendige Stabilität mit, um in einem Coaching positive Ergebnisse zu erarbeiten. Die bringen die notwendige Selbstwirksamkeitserwartung mit, also überhaupt das Vertrauen, etwas verändern zu können. Das ist übrigens eines der größten Mankos, dass Lehrkräfte überhaupt nicht erwarten, etwas verändern zu können. Stimmt uns auch echt traurig, wie hilflos manche Personen ihrer Situation gegenüberstehen und sich auch selber einreden, ich kann ja überhaupt gar nichts ändern und darum schleife ich das einfach immer so weiter, bis sie so erkrankt sind und ihr Leben an einem derartigen Tiefpunkt, dass es sie Jahre zurückgeworfen hat und sie sich aus diesem extremen Minuspunkt überhaupt erstmal wieder auf neutralen Null hochpäppeln müssen, um sich wieder aufzurichten in ihrem Leben. Und dann kann man überhaupt erst an berufliche Veränderungen oder sonst was denken. Da reden wir ja noch gar nicht über Kündigung. Es geht um eine qualitative Verbesserung. Aber ja, Personen sind dann irgendwie so im Minusbereich, dass es sie um Jahre zurückgeworfen hat. Die Personen, mit denen wir arbeiten, kommen Gott sei Dank in der Regel früher ins Handeln, auch dadurch, dass sie Vertrauen darin haben, ihre Situation ändern zu können und auch die Bereitschaft, ihre Prioritäten zu verschieben, weg vom Perfektionismus in Schule und weg vom Bedienen des Systems, das sie ja auch eigentlich kaputt macht, hin zur Priorisierung ihrer eigenen Belange. Oder die Personen, mit denen wir arbeiten, haben diese bittere, bittere, bittere Lernerfahrung und diese Jahre, die sie dafür bezahlt haben, schon gemacht, schon hinter sich und sind jetzt wieder an einem Punkt, an dem sie an neuen Perspektiven arbeiten können. Das spiegelt sich dann in der enorm hohen Qualität der Interaktion unserer Community-Mitglieder wider, denn da will wirklich jeder etwas verändern und die typischen Probleme, die man so aus dem Lehrerzimmer kennt, Opferhaltung, Nörgler, alles Schlechtreder, Schwarzseher, das Problem haben wir nicht. Und das wirkt sich unheimlich positiv auf den Community-Zusammenhalt und dadurch auch auf das Dranbleiben und die Ergebnisse jedes einzelnen Mitglieds aus. Gleichzeitig lese ich jeden Monat bei der Begrüßungsrunde unserer neuen Kundinnen und Kunden, dass Personen schreiben, ich habe schon seit 6 Jahren Isabels Buch im Schrank und jetzt bin ich hier. Hätte ich das mal vorher gemacht, das hätte mir einiges an Leid erspart. Ich lese immer wieder, dass die Personen, wenn sie einmal bei uns angekommen sind, sagen, oh mein Gott, ich habe mich jetzt hier ein paar Tage umgeschaut. Ich fühle mich so angekommen. Ich merke, hier sind Personen, die genau meine Werte vertreten. Und ich glaube, hier habe ich auch echt das gefunden, wo ich wachsen kann. Warum habe ich das eigentlich nicht schon Jahre früher gemacht? Ja, warum geht es eigentlich Lehrerdeutschland so schlecht? Das hat ja das Deutsche Schulbarometer 2024 wieder belegt, wie viele Lehrkräfte komplett emotional erschöpft sind und schon öfter übers Aufhören nachgedacht haben. Aber warum wird dieses Problem so derartig verschleppt? Und nochmal, ich spreche hier nicht darüber, dass man unbedingt kündigen muss, sondern es geht um die Bereitschaft, Veränderungen anzutreten. Ja, so ist unser Gehirn gestrickt. Sag meinem Raucher, dass er da irgendwann vielleicht Lungenkrebs von kriegt. Da kannst du noch so viele Bilder von Raucherbeinen und noch so viele Warnungen vor Unfruchtbarkeit auf die Schachteln drucken. Es muss dann dazu kommen, dass man wirklich harte negative Konsequenzen spürt, damit das einige Raucher sein lassen. Aber viele Lehrkräfte spüren ja jeden Tag harte negative Konsequenzen. Warum also dennoch verschleppen? Ja, A13 schmeckt so gut. Schmeckt fast so gut wie eine Lucky Strike oder eine Marlboro oder andere. Wie oft höre ich, naja, aber so gut bezahlt wie jetzt werde ich ja in keinem anderen Job. Es geht ja erstmal noch gar nicht ums Kündigen. Ne? Es geht überhaupt grundsätzlich um die Verbesserung der Lebensqualität. Ob das durch Kündigung so ist, das wird sich im Prozess zeigen. Aber dadurch muss man ja überhaupt erstmal losgehen auf den Weg zu mehr Lebensqualität. Und den treten ja schon viele nicht an. Oder nur mit Scheinlösungen und Quickfixes. Ja, ich habe jetzt besprochen, dass ich nächstes Schuljahr weniger Springstunden habe. Ich habe jetzt nochmal angefangen, meine Arbeitszeit genau aufzuschreiben und jetzt höre ich dann auch wirklich auf nach 48 Wochenstunden. Okay. Und es kommt immer wieder vor, dass wir mit ein und derselben Person nach 1,5 Jahren dann erneut sprechen und sie ist mittlerweile nach 3 Monaten aus einer psychosomatischen Klinik entlassen worden und steht jetzt vor einer Wiedereingliederung, vor der diese Person so Panik hat, dass sie sie abwenden möchte und dann Hilfe bei uns sucht. Eine Psychodynamik, die dabei eine große Rolle spielt, dass es so weit kommen kann, ist die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das kommt aus dem wirtschaftlichen Kontext. Fallacy ist ein Trugschluss und Sunk-Cost, das sind versunkene Kosten, also Geld, das schon ausgegeben ist. Und diese versunkene Kostenfalle bezeichnet die Tendenz, dass man etwas fortsetzen will, wo wir ja schon viel rein investiert haben. Viel Geld, viel Zeit, viel Mühe, so wie in den Weg ins Lehramt. Und die ganze Zeit, die man im Lehrberuf schon verwendet hat, die ganze Mühe, die ganzen Investitionen, die ganzen Emotionen. Und so viel habe ich dafür jetzt schon aufgewendet, dann muss ich es auch durchziehen. Dadurch, dass man seinen Kurs grundsätzlich dann gar nicht mehr in Frage stellt, sondern nur noch hofft, durch kleine kosmetische Veränderungen wieder auf den grünen Zweig zu kommen, wird es dann so langwierig. Ein Beispiel aus der Wirtschaft. Sagt dir die Concorde noch was? Wenn du Gen Z bist, wahrscheinlich nicht, aber wenn du Millennial bist oder Generation X, dann ja. Die Concorde, das teuerste Prestigeprojekt der Luftfahrt. Vielleicht erinnerst du dich, das war ein Projekt der französischen und britischen Regierung, startete in den 60er Jahren und es ging um die Entwicklung von Überschallflugzeugen. Die hatten so eine spitze Schnauze, so ein ganz markantes Profil. Da war aber bereits früh klar, dass dieses Projekt wirtschaftlich nicht rentabel sein würde. Die Entwicklungskosten explodierten. Es gab in den 70er Jahren eine Ölkrise, die den Betrieb extrem teuer machte. Die Airlines stornierten reihenweise ihre Bestellungen. Es gab massive technische Probleme. Es gab Lärmschutzbedenken, deswegen auch Flugverbote über Land. Und die entscheidende Fehlentscheidung war, naja, wir haben bereits so viele Milliarden in dieses Prestigeprojekt investiert. Jetzt müssen wir das auch zu Ende bringen. Das Ergebnis? Es wurden überhaupt nur 14 Concords jemals kommerziell eingesetzt und die Gesamtkosten beliefen sich auf über 1,3 Milliarden Pfund. Jeder Flug schrieb rote Zahlen und 2003 wurde die Concorde dann endgültig eingestellt. Die Lehre, vielleicht hätte man sich rechtzeitig die Frage stellen sollen, lohnt sich hier eigentlich die weitere Investition angesichts der Ausblicke angesichts der zu erwartenden zukünftigen Erträge. Wenn wir das auf Lehrkräfte anwenden, dann muss man sich fragen, lohnt es sich, den Weg weiterzugehen angesichts dessen, was das für mein Leben bedeuten wird. Was Lehrkräfte aber sehen ist, naja, lohnt es sich angesichts meines A13 und der Pension, die irgendwann am Ende winkt. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, denn sie vernachlässigt die Kosten der Aufrechterhaltung der Gesamtsituation. Mir sagen immer wieder Leute, ja, aber A13 und da kann ich ja in keinem anderen Beruf so viel wieder verdienen. Aber ganz ehrlich, ich kenne die Situation der meisten Personen, die hier zuhören und ich weiß, ganz viele davon arbeiten nicht in Vollzeit. Wir sprechen also nicht über ein volles A13 oder A14 Gehalt. Wir sprechen darüber, dass du in Teilzeit arbeitest, offiziell, aber deine faktische Arbeitszeit geht wahrscheinlich Richtung Vollzeit. Viele Personen, die hier so hart an ihrem A13 festklammern, haben faktische Nettoeinkünfte von 2.000 Euro im Monat und nicht von 4.500 Euro. Von 2.000, 2.500, vielleicht 3.000 Euro bei Vollzeit-Invest, Vollzeit-Zeit-Invest. Und dann wird mir vorgerechnet, ja, in keinem anderen Beruf kann ich so viel verdienen. Honestly, wenn du in einem anderen Beruf 40 Stunden arbeitest und dafür 3.000 netto bekommst oder 2.500 und alle anderen lebensqualitativen Faktoren sind da, du hast wieder Freizeit, deine Gesundheit ist auf dem aufsteigenden Ast, du hast wieder Zeit für deine Familie, du kannst die relevanten Jahre mit deinen Kindern, wo sie klein sind, die dir niemand wiederbringt, die kannst du mit denen verbringen. Ja, lohnt sich das nicht vielleicht doch, wenn das gleiche Netto da steht und auch der gleiche Arbeitszeit-Input? Immer wieder sagen Lehrkräfte mir gegenüber, ja, das ist ja eigentlich Schmerzensgeld. Ja, eigentlich. Also ich meine, wir reden ja jetzt hier gerade nicht über eine Situation, wo du total happy bist in deinem Job und dafür gutes Geld bekommst. Du bekommst Geld, dass du in einem anderen Beruf auch erwirtschaften könntest. Du bist aber massiv unhappy und nicht nur unhappy, sondern du zahlst dafür mit deiner Gesundheit, mit deiner Lebenszeit und mit Dingen, die du niemals wiederbekommst. Um dir jetzt einmal konkret aufzuzeigen, was du tatsächlich bezahlst für die Aufrechterhaltung deiner Situation, habe ich mit ChatGPT ein bisschen Sparring gemacht. Und meine Frage war, was sind eigentlich die versteckten Kosten, die eine Lehrkraft jährlich bezahlt, dafür, dass sie nichts verändert. Also wir gehen davon aus, es ist eine Lehrkraft mit einem hohen Leidensdruck, die entsprechend auch schon erste Anzeichen an ihrer Gesundheit merkt und in der Alltagsgestaltung, die sich aber noch schönredet, naja, ich kriege ja gutes Geld dafür. Was bezahlt diese Person eigentlich faktisch pro Monat und pro Jahr? Und ich musste ein bisschen hin und her diskutieren mit ChatGPT, um einigermaßen realistische Zahlen zu bekommen, denn die ersten Versuche von ChatGPT waren so exorbitant hochgerechnet, dass es schon fast über dem Nettogehalt lag. Das war jetzt auch tatsächlich eher unrealistisch, darum musste ich ChatGPT runterdiskutieren. Und ich möchte dir das jetzt einfach mal so aufführen und du machst dir dein eigenes Bild, ob das irgendwie an das heranreicht, was du aus deinem Alltag kennst, oder ob du sagst, nee, also das ist totaler Quark. Vielleicht ist aber auch was dran. So, ich habe zwei Beispiele von zwei Lehrkräften, eine weibliche und eine männliche, denn ich habe gemerkt, ChatGPT hat einen weiblichen Bias und rechnet mir nur auf, was Frauen denn alles so durch weibliche Verhaltensmuster an Mehrkosten haben. Da musste ich auch nochmal drauf hinweisen, die KI, dass dieser weibliche Bias raus muss und dass ich gerne ein Gegenbeispiel hätte und so weiter. Also, wir haben hier eine weibliche Lehrkraft. Sie heißt Anna, ist 42 Jahre alt, auf A13 verbeamtet, hat keine Kinder und sie verdient 3.000 Euro netto. Warum? Weil sie in Teilzeit gegangen ist, wie so viele Lehrkräfte. Sie denkt, sie kann sich Veränderungen nicht leisten, ne? Sie schiebt auf, sie versucht durch kleine kosmetische Veränderungen an ihrem Alltag die Situation im Griff zu halten. Zum Beispiel war der Teilzeitantrag einer dieser kosmetischen Sofortmaßnahmen, aber so richtig auf den grünen Zweig kommt sie nicht und von Jahr zu Jahr spitzt sich ihre Situation weiter zu. ChatGPT hat mir jetzt ausgespuckt, was sind eigentlich die Kosten, die Anna jedes Jahr dafür zahlt, dass sie einfach so weitermacht wie bisher. Wir reden hier nicht zwangsweise darüber, was könnte sie in einem anderen Job verdienen, sondern wir reden darüber, was heißt es, dass Anna nichts verändert, Veränderung nicht wirklich mal grundlegend angeht, um auf einen grünen Zweig zu kommen, beruflich. Da wird das aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien. Zuerst mal direkte gesundheitliche Kosten pro Jahr. Also ChatGPT rechnet mir vor 30 Krankheitstage. Das bringt natürlich erstmal keine direkten Gehaltseinbußen als Beamtin. Für eine angestellte Lehrkraft würde eine Krankheit über 6 Wochen, also ab der 7. Woche, ja bedeuten, dass sie ins Krankengeld rutscht. Da hätten wir dann auch direkte Gehaltseinbußen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über das Beamtenszenario. So, was haben wir denn an zusätzlichen Kosten? Die Person ist ja privat versichert und beihilfeberechtigt, aber es wird ja noch lange nicht alles von PKV und Beihilfe getragen. Also rechnet mir ChatGPT hier vor. 960 Euro zusätzliche Kosten Eigenanteil Psychotherapie bei 24 Sitzungen. Dann Eigenanteil Physiotherapie wegen verspannungsbedingter Rückenschmerzen 480 Euro im Jahr. Eigenanteil Medikamente, das können sein Antidepressiva, Schmerzmittel, Magenschutzmittel, Schlafmittel 300 Euro im Jahr. Eigenanteil alternative Heilmethoden, nicht beihilfefähig, 800 Euro im Jahr. Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate, 360 Euro im Jahr. Da sind wir bei 30 im Monat. Nächste Kategorie, Kompensationskosten pro Jahr. Hier rechnet mir ChatGPT vor, Mehrausgaben für Convenience Food wegen Erschöpfung. Da mit eingerechnet ist auch das belegte Brötchen beim Bäcker, der Coffee to go, alles was man halt schnell mal konsumiert, weil man beruflich unter Stress steht, 1200 Euro im Jahr. Nämlich 100 im Monat. Zusätzliche Haushaltshilfe könnte ja sein. 1440 Euro im Jahr, 120 Euro im Monat. Frustkäufe, mehr Online-Shopping oder Shopping. 600 Euro im Jahr. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen konservativ gerechnet. 50 Euro im Monat sind das. Freizeitausgleichskosten pro Jahr. Zusätzliche Wellness-Wochenenden zur Erholung. 1200 Euro im Jahr. Weiß ich nicht, ob das so ist, vielleicht aber ja doch. Teurere Urlaubszeiten, und das liegt jetzt nicht daran, dass du dir unbedingt die Malediven gönnst, sondern du gehst natürlich in Hochsaison in den Urlaub, zwangsläufig, weil du immer nur zu den Schulferienzeiten Urlaub hast und da sind die Preise auf dem Peakstand. Da geht es um vielleicht 1000 Euro Aufpreis im Jahr. Dann rechnet mir ChatGPT vor, es gibt Opportunitätskosten. Was heißt das? Das sind zusätzliche Einkünfte, die man wegen Unterlassung nicht bekommt, also verpasste zusätzliche Einkünfte. Okay, das ist ein Kapazitätenproblem bei Anna. Sie hat ja schon auf Teilzeit runtergestockt, damit sie ihren Arbeitsalltag bewältigen kann. Dadurch entgeht ihr vielleicht, dass sie eine Nebentätigkeit machen könnte, an der sie Spaß hat und mit der sie auch noch etwa bis zu 300 Euro im Monat dazu verdient. Sind 3.600 Euro, die ihr entgehen. Verpasste Fortbildungsmöglichkeiten, die zur Gehaltssteigerung führen. Ist jetzt vielleicht im Lehrberuf nicht so realistisch, da führt das nicht direkt zu einer Gehaltssteigerung. Aber hey, vielleicht bewirbt sich ja Anna nicht auf die A14er-Position, weil sie einfach kapituliert vor Mehraufgaben, vor Ämtern. Und vielleicht wäre sie in einem anderen Beruf auf einem ganz anderen Entwicklungsweg gewesen, wo sie durch Weiterbildung, durch Fortbildung Gehaltssteigerungen erwirken kann und auch durch Arbeitgeberwechsel dann auch nochmal massive Gehaltssteigerungen erwirken kann. Hier rechnet mir ChatGPT vor, 1.500 Euro im Jahr, beziehungsweise wenn wir direkt über eine lukrativere Position reden, außerhalb des Schuldienstes, dann 11.100 Euro im Jahr. Naja, ob das so ist, keine Ahnung. Könnte aber durchaus sein. Also wir haben Kundinnen und Kunden, die auch mehr verdienen, weil sie vorher nur Teilzeit geschafft haben und jetzt Vollzeit schaffen und auch in dynamischeren Branchen sind. Wenn ich jetzt mal diese Opportunitätskosten außen vor lasse, denn das ist schon Spekulation, dann haben wir jetzt hier eine Aufstellung von 8.340 Euro Zusatzkosten pro Jahr. Und zwar im ersten Jahr. Also wollten wir jetzt mal eine Perspektive von 5 Jahren ausrechnen. 5 Jahre mal 8.340 wären 41.700 Euro. Da sagt aber ChatGPT, ich muss pro Jahr eigentlich 15% steigern, denn die Situation spitzt sich ja weiter zu und es gibt auch eine Inflation und die Dinge werden teurer. Aber die Situation von Anna wird wahrscheinlich auch desolater. Vielleicht stockt sie ja sogar noch ihre Teilzeit weiter ab und dann geht die Schere von Realeinkünften und Ausgaben noch weiter auseinander. Das ist nur die Kohle. Was sind die nicht eingerechneten, nicht monetären Kosten? Der Verlust an Lebensqualität, die verpasste Zeit mit Familie, Partner und Freunden, die nicht entwickelten Potenziale, die nicht verwirklichten Träume, die verminderte Pension durch das geringere Lebenseinkommen, denn sie geht ja in Teilzeit. Sie kriegt nicht die volle Pension. Vielleicht zieht sie sich auch mal ein Jahr raus durch eine Beurlaubung oder geht noch weiter in Teilzeit. Das schlägt sich natürlich in einer verminderten Pension nieder. Und ganz dramatisch die Langzeitfolgen für ihre Gesundheit und für ihre Arbeitsfähigkeit, für die Fähigkeit, überhaupt Kapital zu erwirtschaften. Und wenn du jetzt sagst, oh, das sind ja Fantasiezahlen, war ja aber vielleicht an dem einen oder anderen Posten was dran. Und meiner Meinung nach sind die Kosten hier und da auch noch tief gestapelt. Es gibt durchaus Posten, die hauen so richtig rein. Also wir sprechen da über jährlich schon so annähernd 10.000 Euro mehr Kosten für die Aufrechterhaltung der Position, der aktuellen Situation. Und das sind nur die Dinge, die du mit Geld bezahlen kannst. Es gibt ganz viele Dinge, die kannst du mit Geld nicht bezahlen und die kommen auch nicht wieder. Und die dramatisieren sich Jahr für Jahr. Jetzt haben wir das zweite Beispiel. Ich habe ja gesagt, ChatGPT hat einen Gender Bias und ich wollte gerne ein männliches Beispiel. Und da habe ich auch ein bisschen hin und her diskutieren müssen, damit das sich an realistische Modelle meiner Meinung nach annähert. Da haben wir Thomas, 45 Jahre alt, auch A13er. Der ist verheiratet, hat 2 Kinder. Und der verdient 4.800 Euro netto, ist in Vollzeit. Da kommen ja dann auch noch für verheiratet sein und Kinder Zuschläge dazu. Ist vielleicht sogar ein bisschen wenig, die 4.800. Gibt ja dann auch noch Kindergeld und sowas, ne? Und je nach Bundesland kriegst du da sowieso auch mehr. Thomas hat natürlich als Familienernährer, der er ja vielleicht ist, besondere Ängste vor Veränderung. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hat er denn für reale Kosten daran, nichts zu verändern? Und da schlagen jetzt, zumindest laut KI, auch nochmal typisch männliche Verhaltensmuster und Ernährermuster zu Buche. Da sagt die KI 45 Krankentage, mehr als Anna, weil Männer oft später Hilfe suchen und dann dramatischer krank werden. vielleicht kardiovaskuläre Erkrankungen, who knows, ne? Auch hier Eigenanteil Psychotherapie 960 Euro, Eigenanteil Orthopädie 400 Euro, Eigenanteil Medikamente 300 Euro, Eigenanteil Massagen, Physiotherapie 480 Euro, Kompensationskosten pro Jahr, da sagt die KI mehr Genussmittel, Alkohol. 900 Euro im Jahr wären 75 pro Monat. Teure Hobbys als Ausgleich. Die teure Fahrradausrüstung, die Taucherausrüstung oder was auch immer. Naja, okay, vielleicht ist Thomas so ein Typ, der würde das in jedem Berufsmodell machen. Aber wer kennt das nicht? Man gönnt sich was, weil man hat es ja im Alltag nicht so leicht. Könnte ja sein. 1200 bis 3600 Euro im Jahr. Vielleicht hat Thomas ja ein echt teures Hobby. Teure Elektronik als Belohnung ist auch scheinbar ein typisch männliches Muster. Da musste ich etwas schmunzeln. Von der Konsole über das Smart Home, über den Widescreen-TV-Bildschirm, über die teure Büroausstattung mit mehreren Bildschirmen. Wer weiß, was Thomas alles hat. 2400 Euro im Jahr. Häufigeres Essen gehen in der Mittagspause, 720 im Jahr. Also da ist dann auch wieder der Coffee to go und alles dabei. Familienkosten pro Jahr. Also im Unterschied zu Anna hat Thomas ja zwei Kinder. Nachhilfe für beide Kinder, weil er nicht helfen kann oder will oder nachmittags halt vorbereitet. Seine Frau ist vielleicht auch berufstätig und naja, für die Kinder fällt jetzt halt Nachhilfe an. 1920 Euro. Zusätzliche Kinderbetreuung, die entsteht, weil Kinder aus der Schule abgeholt werden müssen und Thomas aber noch einen langen Tag hat und Thomas' Frau auch nicht kann. Oma wohnt auch nicht um die Ecke und darum muss eine Nanny oder ein Studi die Kinder abholen. 600 Euro im Jahr, also 50 im Monat mehr Kosten Kinderbetreuung, nur weil der Beruf in seinen Randzeiten nicht unbedingt familienkompatibel ist. Zusätzliche Haushaltshilfe, 1200 Euro im Jahr und dann hier auch ein nicht zu verachtender Posten, Wiedergutmachungsgeschenke an die Familie, weil Thomas so wenig Zeit mit ihnen verbringt oder auch mal Ausraster hat. 2400 Euro im Jahr. Rechnet mir eine KI hier vor. Also, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber alleine die Tatsache, dass das KI hier aufführt, finde ich schon beachtlich. Teurere Familienurlaube in der Hauptsaison, 2000 Euro Aufpreis pro Jahr. Beziehungskosten, Paartherapie, 1200 Euro im Jahr. Und dann kommen auch hier bei Thomas Opportunitätskosten dazu, also Mehreinkünfte, die er hätte erwirtschaften können, hätte er ein anderes Belastungsprofil bzw. mehr Kapazitäten oder hätte er andere Entwicklungsmöglichkeiten? Das rechnet ChatGPT jetzt hier mit Gender Bias deutlich lukrativer aus, als das bei Anna der Fall war. Verpasste Fortbildungsmöglichkeiten 2500 Euro im Jahr, also Zuverdienst, den man hätte haben können, dadurch, dass man besser ausgebildet ist. Nicht wahrgenommene Nebentätigkeiten, die er aufgrund seiner Vollzeitstelle, die ja sowieso viel mehr ist als Vollzeit, sondern im Mittel 55 Wochenstunden, nicht wahrnehmen kann. 6.000 Euro im Jahr. Verzicht auf Positionen in der Wirtschaft. Das finde ich ein bisschen hoch. Mindestens 20.000 Euro im Jahr. Aber kommt auf die Position an, ne? Gut, es sind Opportunitätskosten, ich summiere die hinterher nicht mit ein. Verzicht auf Aufstiegsmöglichkeiten, vielleicht strebt er eben auch nicht A14 oder A15 an, weil er es einfach nicht packt mit kleineren Kindern. 5.000 Euro im Jahr. So, jetzt habe ich erstmal alles summiert, was nicht Opportunitätskosten sind. 17.880 Euro im Jahr. Mal 5, 89.400 Euro. Euro in 5 Jahren und dann haben wir wieder das mit den, eigentlich müsste man 15% pro Jahr aufschlagen. Da sind wir dann natürlich weit über 100.000 Euro auf 5 Jahre. Sind jetzt richtig krasse Zahlen, aber ich habe es ja jetzt einzeln aufgeschlüsselt. Findest du das komplett unrealistisch? Natürlich, manche Sachen, da kann man sagen, die hätte man auch in anderen Berufen. Aber einige sind doch schon ganz spezifisch der krassen Mehrbelastungssituation und auch der angeschlagenen Gesundheit und den angeschlagenen Beziehungen zu schulden, würde ich schon sagen, ne? Jetzt sagt ChatGPT noch zusätzliche nicht monetäre Kosten, Verlust der Vorbildfunktion für die Kinder, Vermittlung eines problematischen Arbeitsbildes an die nächste Generation, Beeinträchtigung der Vater-Kind-Beziehung, Verlust von Lebenszeit mit den Kindern in wichtigen Entwicklungsphasen, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, jetzt habe ich dir hier so einiges vorgerechnet über eine fiktive Anna und einen fiktiven Thomas. Aber immerhin A13, ne? Und mit diesem Vorwand, mit diesem Selbstbetrug und der dahinterstehenden Milchmädchenrechnung kommen Lehrkräfte dann über Jahre nicht ins Handeln und nehmen eine Zuspitzung ihrer Situation in Kauf. Und zwar bis zu einem Maße, wo sie nicht mehr in 3 bis 6 Monaten aus der Situation rauskommen, sondern wo sie so massiv zurückgeschlagen sind, dass sie eher wieder 2, 3 oder 5 Jahre brauchen, um auf die Beine zu kommen. Warum schrecken so viele Lehrkräfte davor zurück, 5.000 Euro für eine Weiterbildung in die Hand zu nehmen, die ihnen neue Perspektiven eröffnet? Oder 2.000 bis 4.000 Euro in die Hand zu nehmen, um sich beraten, coachen, langfristig begleiten zu lassen? Weil sie nicht an sich glauben. Weil sie nicht daran glauben, dass ihre Situation veränderlich ist. Und weil sie das Risiko und den Schmerz nicht ertragen können. Weil sie nicht ertragen können, es auszuhalten, sich in eine unbekannte Situation zu begeben, die die Chance auf Besserung verspricht, als in einer bekannten Situation zu verharren, wo man wenigstens sich natürlich per Milchmädchenrechnung gut bezahlt fühlt. Ich kann dir nur sagen, der Glaube daran, dass du was verändern kannst, der Glaube daran, dass du was erwirken kannst, der kommt nicht irgendwann von selbst. Und dann ist es 3 Jahre weiter und dann bist du eine neue, gereifte, gestärkte Person, die dann irgendwann beruflich das Ruder rumreißt, sondern der Glaube daran, dass du was verändern kannst, der kommt mit Mikroschritten, bei denen du immer wieder die Erfahrung machst, oh, ich habe was erwirkt. Oh, das war gut. Da habe ich ein gutes Gespräch geführt. Oh, ich bin einen Schritt weiter in meiner Reflexion. Ah, da sind noch andere, die sind wie ich, die sind einen Schritt weiter, die haben es auch geschafft. Der Glaube an dich kommt durch den Start und durch ganz kleine Schritte, die parallel zu deinem Berufsalltag bewältigbar bleiben. Und Schritt für Schritt wächst du daran. Der Glaube an dich, dass deine Situation veränderlich ist, der kommt nicht von alleine. Von daher kann diese Folge nur der Appell an dich sein, Veränderungen anzustreben, bevor es zu spät ist. Zu spät ist es wahrscheinlich nie, um etwas zu verändern. Wohl ist es irgendwann zu spät, den Beruf zu kündigen. Ja, also das machst du mit 63 nicht mehr. Aber Veränderung hin zu einer besseren Lebensqualität, das geht immer. Und wenn ich davon spreche, komm ins Tun, bevor es zu spät ist, dann meine ich damit, komm ins Tun, bevor du in einer Lebenssituation bist, die dich 5 Jahre zurückkatapultiert, weil du gar nicht an Lösungen arbeiten kannst, sondern erstmal daran, überhaupt wieder aufzustehen. Und das raubt dir Lebenszeit ohne Ende, so weiterzumachen wie bisher und dich nicht grundsätzlichen Lebensfragen zu stellen, erstmal in der Reflexion und dann in kleinen Schritten in Gegenmaßnahmen, an denen du wächst. Und hier geht natürlich wie immer die Einladung an dich raus, das in einem Erstgespräch mit uns zu erkunden. Wo stehst du? Wie können wir dich begleiten? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? PS, der richtige Zeitpunkt kommt nie und je früher, je besser, denn es wird tendenziell nicht von alleine besser. Vielleicht sprechen wir uns in den nächsten Wochen, beziehungsweise du und jemand aus meinem Team und wir uns dann im Anschluss, wenn wir zusammenarbeiten, an deinem Weg etwas zum Besseren zu verändern, zu mehr Lebensqualität und beruflichen Weichenstellungen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal.